Ja, ich darf euch begrüßen. Ja, wenn wir schon nicht in den Urlaub dürfen, okay, dann kommt der Urlaub wenigstens zu uns. Und so ein bisschen Urlaubsfeeling bekommen wir vielleicht heute auch. Ich meine, das fühlt sich jetzt vielleicht für uns nicht so an. Aber wir lernen eine Stadt kennen, die gibt es heute noch. Und zwar heißt die Antakya in Türkei. Und die hieß damals nicht Antakya, so wie heute, sondern damals hieß sie Antiochia. Antiochia in Syrien. Syrien war damals eine römische Provinz, ist heute ein Land, was auch ungefähr da in der Gegend ist. Das ist aber heute die Türkei. Und Antiochia war eine sehr große Stadt, eine der drei, die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches zu der Zeit, als so wenn wir, mit der wir uns jetzt hier mit dieser Stadt beschäftigen. Und in Antiochia ist die Gemeinde zum ersten Mal ganz bewusst gemischt. Also es ist sozusagen eine ganz besondere Gemeinde, weil es die erste Gemeinde in der Weltgeschichte ist, die sozusagen eine moderne christliche Gemeinde ist, so wie sie im Epheserbrief beschrieben ist. Also Sammy geht ja mit uns durch den Epheserbrief und er hat uns ja da von der Gemeinde erzählt, wo die einstmals nahen waren, also die Juden, die sind nah gewesen, und da waren die früher Fernen, das sind die Heiden, das sind wir alle, und aus diesen beiden, aus den Fernen, sind nahe geworden und die Mauer der Feindschaft wurde eingerissen durch das Kreuz Christi, und diese Gemeinde in Antiochia ist die erste, die das wirklich gelebt hat, also wo das wirklich Realität geworden ist. Also sozusagen ist die Gemeinde in Antiochia das große Vorbild von uns allen anderen. Die Gemeinde ist aber nicht nur deswegen was Besonderes, sondern diese Gemeinde ist ein Zentrum geworden, ein Zentrum für Weltmission, kann man so sagen. Und zwar von dieser Stadt aus hat Paulus alle drei seiner Missionsreisen gestartet. Und es war sozusagen die Heimatgemeinde von dem Apostel Paulus. Also das war seine Gemeinde, die Gemeinde, die ihn ausgesandt hat. Sie haben gesagt, Paulus, wir wollen, dass du losgehst, dass du hier erstmal bei der ersten Reise diesen kleinen Kreis machst und dann später ein bisschen größer und später noch größer. Und diese Heimatgemeinde, das ging so weit, dass Paulus immer, wenn er eine Missionsreise gemacht hat, zurückgekommen ist in diese Gemeinde und dann dort erzählt hat. So ein bisschen vielleicht wie bei uns, wo wir das Missionsfest hier gehabt haben, wo dann die Leute kommen, die von uns ausgesandt wurden, die kommen dann zurück und die erzählen dann, was passiert, damit wir uns freuen. Und wir unterstützen sie, wir helfen ihnen, wir beten für sie, wir geben ihnen Geld, wir schicken sie, damit sie dort Gott dienen können. Vielleicht eine Sache noch bei der dritten Missionsreise, natürlich da ist Paulus nicht in seine Heimatgemeinde zurückgekommen, weil er halt ins Gefängnis gekommen ist. Aber ich denke mal, dass er es dann genauso gemacht hätte. Dass er dann wieder nach Hause gegangen wäre, in seine Gemeinde, in seine Heimatgemeinde und dort, so wie bei der ersten und bei der zweiten Missionsreise, dort berichtet hat. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir hier jetzt was ganz Besonderes. Und ich habe das immer wieder betont. Und die Sache ist die, dass ich werde nicht müde, das zu betonen, weil es wichtig ist, dass wir das verstehen. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann können wir uns die Apostelgeschichte so ein bisschen in zwei Teile geteilt vorstellen. Und der Wendepunkt, das ist genau die Stelle, an der wir uns hier befinden. Die Kapitel, die wir die letzten Wochen bearbeitet haben, das ist der Wendepunkt in der Apostelgeschichte. Wir haben am Anfang der Apostelgeschichte Jerusalem als Zentrum. Da passiert alles. Da kommt der Heilige Geist auf die Jünger. Jesus sagt, geht nach Jerusalem zurück, wartet dort. Dort ist die erste Gemeinde entstanden, die Urgemeinde. Am Ende der Apostelgeschichte ist es eher Antiochia, von der aus sozusagen die ganze Mission ausgeht. Am Anfang der Missionsreise liegt der Fokus sehr stark auf Petrus. Petrus macht im Auftrag Gottes die Türen auf für Jerusalem, für Judäa, für Samaria und dann sogar für die Enden der Welt. Das haben wir die letzten Male gemacht. Und am Anfang in der Apostelgeschichte ist es eine rein jüdische Gemeinde. Die haben gar nicht geschaut auf andere Menschen. Also nicht, weil sie die nicht mochten, nicht unbedingt deswegen, sondern weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass andere Leute auch in der Gemeinde sein können, also andere Völker. Und am Ende der Apostelgeschichte haben wir eine weltweite Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich über das ganze Römische Reich und über sozusagen alle Völker im Römischen Reich und am Ende eigentlich über die ganze Welt erstreckt. Und die Frage ist, wie kommen wir von diesem Anfang zu diesem Ende? Und der Knackpunkt oder der wichtigste Punkt, das sind genau die Stellen, über die wir die letzten Wochen geredet haben. Und das sind die Stellen, die jetzt auch noch hier kommen im 11. Kapitel. Wir werden drei Zutaten kennenlernen, die die Gemeinde in Antiochia gemacht haben. Also so wie ein Koch, der Zutaten zusammenmischt und daraus ein Gericht macht, so hat Gott die Gemeinde in Antiochia gemacht. Und er hat drei Zutaten dafür verwendet, so ein bisschen. Erstmal war es der Druck der Verfolgung, dann der Durchbruch der Heiden und ein Durchstarter wie Barnabas. Wenn wir anfangen mit dem Druck der Verfolgung, da steht nun in dem Kapitel 11, die Verse 19 bis 21. Wenn ihr das eine Bibel habt, schlagt die bitte mit auf oder liest hier vorne mit. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber einige, Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es beginnt alles, so wie Lukas uns das hier schreibt, es fängt alles an mit dem Tod von Stephanus. Mit dem Tod von Stephanus geht eine Verfolgung los, die Gemeinde bekommt eine richtig schwere Zeit. Wir wissen, wer da eine große Rolle spielt, und zwar ist es der Mörder Saulus, der immer sein Ja dazu gegeben hat, wenn die Leute verhaftet werden sollten oder wenn sie getötet werden sollten, dann hat er das immer unterstützt und hat dafür gekämpft, dass diese Sekte ausgelöscht wird. Und dieses ganze Auslöschen, also dieses Auslöschen der Christen, das war extrem unangenehm. Also es war der Druck der Verfolgung, der die Gemeinde hier getroffen hat. Und ich weiß, ihr habt das damals in der Bibelstunde so gemacht, Daniel hat das damals von dem Segen der Verfolgung gesprochen. Und ich glaube, aus heutiger Sicht können wir ganz leicht verstehen, wieso er das so gesagt hat, dass es ein Segen der Verfolgung war. Ich glaube, wenn wir die Leute in Antiochia fragen würden, die würden sagen, was für ein Segen, dass die Gemeinde in Jerusalem verfolgt wurde, weil deswegen wissen wir jetzt auch von Jesus. Hat die Verfolgung denn was Gutes? Der Tod von Stephanus, die Zerstreuung der Christen aus Jerusalem weg, war das ein Segen? Also, wie würdet ihr das beschreiben? Weißt du, wir können, ich möchte, wenn wir sagen, das ist ein Segen, möchte ich, dass wir eine Sache immer wissen. Und zwar, wir können eine Sache ganz sicher wissen, und zwar, dass die Verfolgung sich für die jungen Christen nicht wie ein Segen angefühlt hat. Also die Menschen in Jerusalem, die Gläubigen, die haben nicht gedacht, Halleluja, wir werden endlich verfolgt. Das haben sie nicht gedacht. Eltern haben um ihre Kinder gefürchtet und sind weggezogen. So sah das aus. Junge Männer und Frauen sind ins Fadenkreuz geraten von Männern wie Saulus. Saulus war ja unterwegs und er hat die gesucht, die in der Gemeinde arbeiten. Und dann hat er geguckt, aha, guck mal, diese jungen Männer, diese jungen Frauen, die arbeiten in der Gemeinde mit. Das sind meine Ziele. Die muss ich ausschalten. Wenn wir uns so ein Gottesdienst oder so ein Treffen in der Gemeinde vorstellen, wenn die das so machen würden wie wir, dann hätten die sich getroffen und wisst ihr, das Interessante wäre, jede Woche wäre irgendjemand weg gewesen. Dann würdet ihr fragen, wo ist diese Familie, die immer dort in der ersten Reihe saß? Und dann hätte man gesagt, ach, die sind weggezogen zu ihren Verwandten in Galiläa, weil es zu gefährlich ist. Sie haben Angst um ihre Kinder. Sie haben Angst, dass sie auch ins Gefängnis kommen. Oder du würdest fragen, wo ist dieser junge Mann hin, der die Schriften so gut auslegen konnte? Der kannte sich so gut aus im Alten Testament, hat mir immer so geholfen, wenn der geredet hat. Und dann hättest du gefragt, wo der ist, und hätte man gesagt, du, der musste fliehen, die wollten ihn verhaften. Und deswegen ist er nach Phönizien gegangen. Oder die junge Frau, wo ist die hin, die sich immer um die Alten und Kranken gekümmert hat? die so viel geholfen hat. Irgendwie ist sie weg und die Leute kommen nicht mehr klar, die brauchen Hilfe und sie kommt nicht mehr. Dann würde man sagen, weißt du, jemand hat es gesehen, hat es gemeldet beim Hohen Rat und die Ältesten haben gesagt, du musst weg von hier. Und die Ältesten haben sie weggeschickt. Die ist bei ihren Verwandten weiter weg. Oder vielleicht gäbe es auch schlimmere Nachrichten. Also es gäbe auch andere Nachrichten. Das sind jetzt alles nicht so schöne, aber doch irgendwie gute Nachrichten. Die sind alle weggekommen. Aber da gab es auch schlimmere Nachrichten wahrscheinlich, wenn ihr damals in der Gemeinde wärt und dann gefragt hättet, wo ist dieses Ehepaar, das immer so besonders aktiv war in der Nachbarschaft, wo so mit den Nachbarn so gut konnte und immer so viele Leute mitgebracht hat in die Gottesdienste. Und dann hätte man gesagt, nein, die wurden verhaftet. Die kommen nicht mehr. Und der Mann ist im Gefängnis gestorben. Der wurde hingerichtet und die Frau ist noch am Leben, aber die Kinder sind bei der Schwester von der Frau. Die Frau ist im Gefängnis und wartet dort, sind natürlich alle traurig. Und die Schwester hat eigentlich gar nicht so viel Geld, dass sie die alle versorgen kann. Und deswegen sammeln wir jetzt in der Gemeinde für diese Familie und wir beten für die. Also war diese Verfolgung ein Segen? War die Verfolgung ein Segen? Irgendwie nicht, oder? Also wenn wir da drin stecken würden, würden wir uns schwer tun, den Segen zu sehen, glaube ich. Es war für die Gläubigen damals einfach eine große Not. Viel Schmerz und viel Leid für die Gläubigen. Wenn es deine Schwester wäre oder meine Schwester wäre und ihre Kinder wären bei mir zu Hause und die würden immer am Abend weinen und fragen, wo ist meine Mama, wo ist mein Papa? Und dann müsste ich denen erklären, dass der Papa jetzt tot ist und die Mama sitzt noch im Gefängnis. Da würde ich mir schwer tun, von Segen zu reden. Und für was würde ich beten? Fragt euch mal, für was ihr beten würdet. Also wirklich, jetzt mal ganz ehrlich, überlegt euch die Situation und sagt mal, für was würdet ihr beten? Dass Gott dadurch die Gläubigen in Antiochia segnet? Wir würden doch beten, dass Gott das Ganze beendet, dass die Frau endlich freikommt, dass die Verfolgung aufhört, dass der Druck nachlässt. Wir würden nicht sagen, danke Gott für die Verfolgung, wie schön, dass du dein Reich baust. Das wird so gut, weil wir mit unserem Leid, wir gehen raus und alle bekehren sich dann dadurch. Ich glaube eher nicht. Wir würden auch fragen, Gott, wieso trifft uns dieses schwere Leid? Wieso ist das alles so schwer? So würden wir beten. Und wisst ihr, das Schöne ist, es wäre recht in Gottes Augen, wenn wir so beten. Gott liebt es, wenn seine Kinder zu ihm kommen mit ihrer Not und mit all dem, was sie bewegt und was ihnen wehtut und dass sie zu ihm kommen mit ihren Fragen und mit ihrer Verzweiflung und mit all dem und dass sie Gott bitten, dass er es leichter macht und all das. Gott liebt es, wenn wir so zu ihm kommen, weil er der gute Hirte ist, weil er unser Schöpfer ist, weil er unser Vater ist, der uns lieb hat und weil ihm unsere Tränen nicht egal ist. Unsere Not und unser Leid soll uns in Gottes Gegenwart treiben und es darf uns traurig machen. Und wir dürfen darüber weinen und wir dürfen bei ihm um Erleichterung und um Hilfe und wir dürfen um ein Ende der Not bitten. Aber gleichzeitig, und das möchte ich, dass wir hier raus so ein bisschen mitnehmen, gleichzeitig dürfen wir in der Not an etwas glauben. Wir dürfen glauben, dass wir einen guten Vater haben, einen guten Hirten haben, der ganz genau aufpasst, dass uns nicht zu schweres Leid trifft und der ganz genau aufpasst, dass das für uns etwas Gutes dabei rauskommt. Und das ist etwas, woran ich felsenfest glaube und was ich hoffe, dass ich nie vergesse, auch wenn mal die Zeiten schwer werden für mich, dass ich mich daran erinnere, dass ich daran glauben kann, sogar wenn es weh tut. Wir dürfen in unserer Not an ein großes Bild glauben. Wenn wir leiden, dann ist es nicht einfach nur, dass wir so in dieser Welt hin und her geworfen werden. Ein Spielball in dieser Welt sind und dass das so ein zufälliges Leid ist, was uns einfach ganz willkürlich trifft, sondern wir dürfen glauben, dass es ein großes Bild gibt. Schaut mal, das große Bild sieht man meistens nur im Rückblick. Also die Menschen, die da drinnen waren, die haben das nicht gesehen. Die haben wahrscheinlich vielleicht das zu ihren Lebzeiten nie so richtig verstanden, dieses große Bild. Wir sehen heute dieses große Bild, weil wir lesen die Apostelgeschichte. Und für uns ist es was Besonderes. Wir wissen, wenn das nicht wäre, dann wäre das Evangelium nie bis zu uns gekommen. Weil dann wäre es irgendwo dort geblieben und die wären alle gemütlich gewesen und es wäre dort gewesen. Für uns war es gut, dass es so war. Für die in Antiochia war es gut. Was würdest du Was würdest du so einem von diesen Menschen sagen? Stell dir vor, du hast die Gelegenheit. Diese Frau, ihr Mann ist jetzt gestorben. Sie wurde aus dem Gefängnis entlassen. Sie hat ihre Kinder genommen und die Ältesten haben für sie eine Reise organisiert und haben sie nach Antiochia gebracht. Und in Antiochia, da ist sie jetzt in Sicherheit und sie lebt da mit ihren Kindern. Sie ist jetzt eine Witwe. Das ist ein schweres Los gewesen damals. Und sie lebt jetzt dort als Witwe. Und du hättest die Gelegenheit, mit ihr zu reden. Was würdest du ihr erzählen? Würdest du ihr sagen, was für ein Glück aus dieser Verfolgung wurde? Würdest du ihr davon erzählen, wie diese Verfolgten ein mächtiges Zeugnis geworden sind? Weil das ist das, was wir hier lesen. Die Verfolgten waren ein mächtiges Zeugnis. Egal, wo sie hingekommen sind, die Menschen haben sich bekehrt, haufenweise. Also so in Antiochia auf jeden Fall. Da haben die Menschen sich haufenweise bekehrt. Es ist nicht so einfach, sowas einem Menschen zu erklären, oder? Der in so einer Situation steckt. Aber wisst ihr, was ich glaube? Wenn wir diese Frau jetzt fragen würden, also diese Frau ist ja noch da. Sie lebt ja jetzt bei Jesus. Die ist dort oben und sie wartet dort schon auf uns. Und wenn wir dorthin kommen, dann können wir sie fragen, können wir mit ihr reden. Und wenn wir sie jetzt fragen würden, wenn wir sie fragen würden, hat sich das gelohnt? All die Tränen, die du vergossen hast um deinen Mann und um deine Kinder und all die Sorgen, die du gehabt hast, hat sich das gelohnt? Was glaubt ihr, würde diese Frau sagen? Jetzt, wo sie verherrlicht ist im Himmel, Paulus schreibt es im Korintherbrief und ich lese es einfach nur vor. Hört mal bitte zu. Paulus bringt es ganz auf den Punkt, wie die Sicht ist von einem Christen. Und ich glaube, das ist dann die Sicht, die wir als Christen haben werden, wenn wir im Himmel sind. Wenn wir auf das zurückschauen, was wir erlebt haben. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief 4, 16 bis 18. Und er schreibt über sein eigenes Leid. Und er sagt, deshalb verlieren wir nicht den Mut. Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich Tag für Tag erneuert. Also er sagt, wenn wir äußerlich auch völlig kaputt gehen, unser Körper geht kaputt. Und so war das bei Paulus. Er wurde schrecklich gequält und gesteinigt und gepeitscht und so. Und sein Körper hat das alles nicht so richtig verkraften können. Und er sagt, und wenn mein Körper außen auch immer mehr kaputt geht, mein innerer Mensch wird jeden Tag neu gemacht. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermesslich ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Das Sichtbare vergeht nach einer kurzen Zeit, aber das Unsichtbare ist ewig. Also die Frau, wenn sie Paulus' Sicht hatte, dann würde sie sagen, die Last, die ich heute trage mit meinen Kindern, die schafft mir ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Wir müssen uns mal überlegen, was das bedeutet. Was Paulus da sagt, das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Paulus sagt, jede einzelne Träne, die du heute weinst, die ist so wertvoll in den Augen deines Heilands und er wiegt jede von ihnen auf mit Himmelsgold. Und ich habe überlegt, wie ich das anders sagen soll, aber man kann es nur so sagen. Paulus sagt, es ist ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Also Gott sagt, jedes Leid, das wir hier erleben, verwandelt Gott für uns in ein unendlich großes Gewicht an Herrlichkeit. Das ist das, was Gott uns versprochen hat, was Jesus uns versprochen hat. Das ist das, was die Frau heute sieht. Die Frau, die damals so gelitten hat und so viel Leid tragen musste, die sieht es heute. Die hat heute schon dieses unendliche Gewicht an Herrlichkeit rausbekommen. Und sie sagt, jede einzelne Träne, die ich geweint habe, die hat Gott mir vergoldet. Der hat mir das alles gelohnt. So übertrieben, dass du es dir nicht vorstellen kannst hier auf dieser Erde. Und mit dieser Perspektive sind die Leute aufgetreten. Mit dieser Perspektive ist Paulus aufgetreten und ich bin überzeugt, auch die Christen. Die Gläubigen sind so aufgetreten. Und wenn man das jetzt so sieht, dann ist es ja kein Wunder, dass diese Menschen, diese Gläubigen, die ganze Welt in Aufruhr versetzt haben. Stellt euch mal so einen Menschen vor, dem alles nichts ist im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit. Dem kannst du nichts nehmen, dem kannst du nicht wehtun, dem kannst du nichts tun, weil er steht über der Welt. Der hat etwas viel, viel Größeres. Keine Verfolgung konnte sie zum Schweigen bringen. Im Gegenteil, jede Verfolgung hat es nur noch lauter gemacht und noch größer. Und kein Leid konnte sie zum Schweigen bringen. Nein, im Gegenteil, im Leid sind sie vor Freude an Jesus übergesprudelt. Und ich glaube, wir können vielleicht verstehen, was das Besondere war. Wenn die Menschen diese Christen gesehen haben, haben sie gedacht, was sind das für Menschen? Wie können die nur? Wie kann diese Frau nur so glücklich sein? Wie kann die so stark sein? Wie geht das? Leid und Schmerz konnten ihre Freude in Christus nicht trüben. Unrecht und Verfolgung konnte die Liebe zu Christus nicht ersticken. Und sowas erstaunt die Menschen. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes in den Menschen. Und so war das dann. Diese Menschen, die das gelebt haben, die das in ihrem Herzen hatten, die sind dann hochgezogen und in unserer Stelle steht, die sind nach Norden gezogen, nach Phönizien. Das ist so diese bergige Region da, links von Damaskus, so am Mittelmeer. Und von Phönizien aus sind sie dann weitergeflohen. Manche sind nach Zypern, steht da. Also diese Insel ist das im Mittelmeer. Und manche sind dann hoch nach Antiochia gezogen. Und zuerst haben sie nur den Juden dieses Jesus Christus weitergegeben. Also zuerst hier in Phönizien und auch in Zypern und so, da ging es erst immer nur an Juden. Sie haben es einfach noch nicht gewusst, dass Gott dieses uralte Geheimnis hat und dass dieses Geheimnis schon gelüftet wurde. Wir wissen es jetzt schon, weil wir haben ja die letzten Kapitel schon gelesen. Wir wissen jetzt, die Heiden gehören dazu und die dürfen das auch haben. Die haben den gleichen Zugang zu Jesus wie die Juden. Aber was wir lesen ist, als sie nach Antiochia gekommen sind, da haben sie trotzdem angefangen mit den Griechisch Sprechenden. Nico hat uns das in seiner letzten Predigt ein bisschen erklärt. Die Griechisch Sprechenden, das waren die Barbaren, die so ganz komisch geredet haben. Wo man gesagt hat, die reden so komisch, so irgendwie so. Und deswegen hat man sie Barbaren genannt. Das sind die Heiden. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dass die Heiden gesagt haben, also das, was ihr habt, das wollen wir auch haben. Die Kraft, die euer Leben ausstrahlt, die Freude, die Liebe, all das, das wollen wir auch. Warum können wir das nicht haben? Und die haben das gemacht, die haben dann einfach denen das auch erzählt. Und da steht in unserer Stelle, und die Hand Gottes war mit ihnen. Und viele, viele wurden gläubig. Aber jetzt ist erstmal noch eins wichtig, und zwar, wir müssen erstmal sagen, wie konnte das gehen? Und das war so, also wir haben erstmal die Verfolgung, die das gebracht hat, aber das Zweite, was passieren musste, war der Durchbruch der Heiden. Wenn wir uns die Stelle mal anschauen, und das wird jetzt so ein bisschen technisch, aber das ist gut, wenn ihr das wisst, damit ihr, also dann versteht ihr das Buch auch besser. Und wenn ihr euch das merkt, dann könnt ihr die Apostelgeschichte viel besser verstehen und die Dinge, die da passieren und die Lukas schreibt, könnt ihr viel besser einordnen, weil er macht das ja mit Sinn und Verstand, diese Dinge, die er aufschreibt. Und zwar dieser Durchbruch der Heiden, der musste passieren und der ist eines der wichtigsten Themen in der Apostelgeschichte. Nur wegen diesem Durchbruch gibt es die Apostelgeschichte überhaupt so, wie sie steht. Und sie kommt eigentlich so ein bisschen als Einschub daher. Und zwar kommt dieser Einschub, auf der linken Seite sehen wir, auf der einen Seite des Kapitel 8, da steht nach der Hinrichtung von Stephanus Folgendes. Kapitel 8, die Verse 1 und 2. Saulus war mit dieser Hinrichtung von Stephanus völlig einverstanden. Und von diesem Tag an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt, sodass sich mit Ausnahme der Apostel die Gläubigen über ganz Judäa und Samarien zerstreuten. Also das steht im Kapitel 8. Und dann kommt das Kapitel 11. Irgendwo am Ende, also fast 12, da sind sozusagen über 3 Kapitel dazwischen. 3 Kapitel dazwischen und dann schreibt Lukas uns hier, die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia und redeten das Wort zu niemandem als nur zu den Juden. Einige von ihnen, sie kamen ursprünglich von der Insel Zypern und aus der Gegend von Cyrene in Nordafrika, brachten auch den nichtjüdischen Einwohnern Antiochias die gute Botschaft von Jesus dem Herrn. Also wir lesen hier, eigentlich gehört es zusammen. Also wenn man die Geschichte so lesen würde, dann könnte das hier so weitergehen. Die Verse, die Kapitel, die dazwischen kommen, die könnte man theoretisch weglassen. Die sind nur ein Einschub. Die sind aber ein Einschub, der ganz wichtig ist, weil dieser Einschub erklärt uns, wie kommen wir von links nach rechts. Wir haben das vorhin schon aufgemalt. Wie kommen wir von Jerusalem nach Antiochia? Wie kommen wir von Petrus zu Paulus? Was ist da so Wichtiges passiert? Was ist dieser Einschub? Auf der linken Seite das Evangelium nur für Juden und auf der rechten Seite auf einmal die nichtjüdischen Anwohner von Antiochia. Das muss Lukas uns erstmal erklären. Und das macht Lukas in genau diesen Versen, die dazwischen kommen, und zwar dieser Durchbruch der Heiden. Diese Kapitel, die in der Mitte sind, diese drei oder fast vier Kapitel dazwischen, da erklärt uns Lukas, was ist da so Wichtiges passiert, dass auf der linken Seite nur Juden drin sind und auf der rechten Seite die Heiden sind. Und es fängt damit an mit den Samaritern, die ein Teil der Gemeinde werden. Das gibt es im Kapitel 8. Dann kommt als nächstes ein großes Ereignis, das Lukas uns beschreibt, was wichtig ist, und zwar Saulus wird zum Dienst unter den Heiden berufen. Und als Saulus berufen wird, wenn wir das sozusagen dieses Bild im Blick haben, dann verstehen wir viel besser, wie Saulus berufen wurde. Als Saulus berufen wurde, hat Gott nämlich Folgendes gesagt im Kapitel 9, Vers 15. Kapitel 9, Vers 15 in der Apostelgeschichte. Da redet Gott über Saulus und er sagt, geh hin, also geh zu Saulus, denn gerade ihn habe ich als Werkzeug für mich auserwählt. Er soll meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Also als Saulus berufen wird, wird er als Apostel berufen und er wird ausdrücklich berufen für die Heiden. Und deswegen, das ist Lukas unheimlich wichtig, deswegen schreibt er uns das auf. Der sagt, das ist die einzige Rolle, die Gott, oder diese wichtige Rolle, die Gott für Saulus vorgeschrieben hat. Und dann kommt als letztes von diesen Ganzen noch, die Heiden unter Cornelius bekommen den Heiligen Geist. Und diese drei Dinge, die verändern jetzt das ganze Bild. Diese drei Ereignisse, die machen aus der Apostelgeschichte vom Anfang, machen sie die Apostelgeschichte vom Ende. Die machen aus der Gemeinde nur für Juden, machen sie die Gemeinde für alle. Ich wiederhole das jetzt vielleicht, und vielleicht wisst ihr das schon, aber ich sage es nochmal. Schaut mal, viele Menschen nehmen das, was da steht in diesen Kapiteln. Die lesen zum Beispiel von den Samaritern und wie der Heilige Geist auf die Samariter kommt. Oder sie lesen die Stelle, wo die Heiden, Cornelius, den Heiligen Geist bekommen und auf einmal in Sprachen reden und wo so ganz große Wunder passieren. Und sie nehmen diese Stelle und sie sagen, schau mal hier, so muss das bei uns auch sein. So deutlich sichtbar als Zeichen, so muss das bei uns auch sein. Aber dabei übersehen sie eins, das, was da passiert, ist nicht eine normale Bekehrung. Das, was bei den Samaritern passiert, ist nicht eine normale Bekehrung. Das, was bei Cornelius passiert, ist keine normale Bekehrung. Das ist ein Beweis gewesen, den Gott angetreten hat. Gott will dieses riesige Schiff der Gemeinde, will er auf einen neuen Kurs bringen. Und dafür muss er etwas Großes tun. Er muss den Samaritern den Heiligen Geist geben, aber so, dass jeder versteht, die haben den Heiligen Geist bekommen, dass niemand sagen kann, nee, vielleicht auch nicht. Der muss Saulus berufen für diesen Dienst und er muss den Heiden den Heiligen Geist geben, aber so, dass niemand sagen kann, na, wer weiß, ob die wirklich gläubig geworden sind. Nein, das musste ohne Zweifel nachweisbar sein, das musste sichtbar sein. Das ist die Rolle, um die es hier geht. Es geht hier nicht darum, wie man den Heiligen Geist bekommt, sondern hier geht es darum, dass man den Heiligen Geist bekommt. Also das ist der Fokus von dieser Stelle. Genau. Und das ist es, was passieren musste, damit die Gemeinde in Antiochia überhaupt da sein kann. So, und wenn wir jetzt weitergehen, also das war der Durchbruch der Heiden. Die Heiden kommen in die Gemeinde. Als letzte Zutat, damit die Gemeinde bestehen kann, brauchen wir Leute, wir brauchen Durchstarter wie Barnabas. Gott gefällt es, dass er große Dinge, also riesige Dinge wie seine Gemeinde, also ewige Dinge, dass er die durch uns schwache Menschen macht. Also Gott gefällt es, dass er dich auswählt und dass er mit dir etwas macht, etwas ganz Großes. Viele kleine Puzzlestücke und jeder einzelne Mensch ist so ein kleines Puzzlestück. das Gott gebraucht, um ein wunderschönes Bild zu zeichnen. Und das Schöne ist, keines von diesen Puzzlestücken muss perfekt sein. Keiner muss besonders sein, viel besser als alle anderen oder so, sondern jeder muss einfach nur da sein, wo Gott ihn hingestellt hat, und er muss das tun, was Gott ihm gegeben hat. Das Werk, das Gott für ihn vorbereitet hat, so wie es im Epheserbrief steht. Und da gibt es jetzt verschiedene Menschen. Zum Beispiel unter ihnen gab es einige Männer aus Zypern und Kyrene, die sind nach Antiochia gegangen und die haben gesagt, warum nicht auch die Heiden? Warum soll ich es denen nicht sagen? Die brauchen doch genauso Jesus. Und sie reden über Jesus und sie bringen den Menschen Jesus. Und sie werden hier nicht mal mit Namen genannt. Sie sind einfach nur kleine Puzzlestücke, die genau an dem Platz sind, wo Gott sie hingestellt hat. Allen, denen sie begegnet sind, brachten sie Jesus. Wisst ihr, wir stellen uns das manchmal so ein bisschen verklemmt vor, als ob das so ein Projekt war. Und die haben sich das so genau überlegt und eine Strategie überlegt und sowas. Und ich weiß nicht, ob das so war. Vielleicht war das für manche so, aber ich glaube, für die meisten von denen war es eher so, dass sie halt dorthin geflohen sind. Weil dort gab es Arbeit, es war eine große Stadt, vielleicht kannten sie dort schon jemanden, vielleicht hat jemand sie gerufen und sie sind dorthin gegangen und sie waren einfach Christen. Und sie haben übergesprudelt von diesem Leben. Jesus sagt, die Leute, die von meinem Wasser trinken, vom Wasser des Lebens, das ich ihnen gebe, dieses Wasser wird in ihnen zu einer Quelle von lebendigem Wasser werden. Und die haben von Jesus getrunken und Jesus ist aus ihnen rausgesprudelt, überall wo sie waren. Allen Menschen, denen sie begegnet sind, brachten sie Jesus. Jesus hat ihr Leben verändert. Und ich weiß nicht, vielleicht können wir uns das so ganz konkret vorstellen. Vielleicht gab es eine Frau, die mit Schwermut zu kämpfen hatte. Und sie hat durch Jesus ein neues Leben bekommen, eine neue Perspektive. Sie hat Lebenskraft bekommen. Und diesen Lebensmut, den konnte sie jetzt weitergeben. Und jetzt konnte sie mit anderen Frauen reden, mit ihren Nachbarinnen oder Freundinnen. Und sie konnte sagen, hey, ich habe eine Antwort gefunden auf meine Fragen. Ich habe mir immer so viel Sorgen gemacht, aber jetzt bin ich voll ruhig geworden. Weißt du, wie das geht? Ich habe Jesus kennengelernt. Und die hat es den Leuten einfach gesagt. Der Arbeiter, der früher gelogen und gestohlen hat, was ganz normal war, was man immer gemacht hat, wie es alle gemacht haben, der wurde mit Jesus seiner Hilfe ein ehrlicher Mensch. Und jetzt sticht er auf einmal heraus, weil er so zuverlässig ist, weil er so treu ist zu seinem irdischen Herrn. Und die Leute wundern sich dann, warum ist er so ehrlich? Das ist doch ein Nachteil für ihn. Früher konnte er immer so viel mit nach Hause nehmen aus seinem Geschäft. Und jetzt auf einmal, das geht ihm ja viel schlechter dann zu Hause. Wieso kann er so mit so einer großen Freude ehrlich sein? Oder die Menschen, die früher nur für sich gelebt haben, die haben auf einmal ihre Nachbarn gesehen und haben gesehen, hey, die haben ja eine Not, denen kann ich ja helfen. Die haben auf einmal geholfen, obwohl sie selber nicht reich waren. Familien haben ihr Haus für Kinder ohne Zuhause geöffnet. Das war übrigens ein großer Dienst von den Christen im Römischen Reich. So im Römischen Reich war das auch so ein bisschen wie bei uns. Also bei uns ist ja so, wenn jemand sein Kind nicht will, dann treibt er es ab. Also er tötet es im Bauch und das konnten die damals nicht. Die haben die Kinder dann bekommen und dann hat man sie einfach abgelegt. Zum Beispiel beim Tempel irgendwo an so einem belebten Platz, da konnte man das dann ablegen. Und wer Lust hat, konnte sich das holen. Und wenn keiner Lust hatte, dann ist halt gestorben. Also das war so, so haben die damals abgetrieben. Und viele dieser Babys, also böse Menschen, haben die dann geholt, haben die zum Beispiel als Sklaven benutzt. Oder was auch viel gemacht wurde für Prostitution, haben sie die kleinen Mädchen geholt. Wenn ein Baby ein Mädchen war, haben die sowas gemacht, haben die Leute ausgebeutet. Aber die Christen waren anders. Und das war bekannt. Die Christen sind dorthin und die haben die aus Mitleid, diese Kinder genommen. Die haben gesagt, wir können die doch da nicht liegen lassen. Und die haben das gemacht. Wisst ihr, das waren Menschen wie wir, keine besonderen Helden. Ihre Namen kennt man heute nicht mehr. Aber sie waren Puzzlestücke. Und das, was sie gemacht haben, waren kleine Sachen, aber es waren Puzzlestücksachen, die alle zusammen ein riesiges Bild gegeben haben, nämlich eine große, starke Gemeinde, eine Gemeinde, die die Welt verändern konnte, weil jeder von ihnen vom Heiligen Geist bewegt wurde, an seinem Platz sein kleines Werk zu tun. Jeder war Diener von Jesus im Alltag, dort, wo sie waren. Sie lebten ein Leben in Erwartung der Herrlichkeit, der Ewigkeit, dass Jesus wiederkommt. Sie lebten ein Leben erfüllt vom Heiligen Geist. Und wisst ihr, wenn wir das so lesen, Ich glaube, manchmal haben wir so ein schlechtes Gewissen dabei oder manchmal fühlen wir uns so. Wir denken dann, ach, und wir sind nicht so. Gell? Also wir, die waren damals so toll und wir nicht. Wir sind nicht so. Durch uns bekehrt sich keine große Zahl. Und also diese ganzen Sachen, die wir da lesen, das sehen wir alles so nicht. Dabei vergessen wir eins. Unser Ziel ist nicht, dass sich viele, viele Menschen bekehren. Also ich meine, das ist natürlich schön, wenn wir uns das wünschen. Aber das ist nicht das Ziel, das Jesus dir und mir gegeben hat. Jesus hat nicht gesagt, Roman, schau du, dass sich richtig viele bekehren. Das ist nicht das, was Jesus mir als Aufgabe gegeben hat. Das ist nicht mein Auftrag. Das ist der Auftrag von den Leuten, dass sie sich bekehren. Jesus fordert von ihnen, dass sie umkehren. Mein Auftrag sieht ganz anders aus. Mein Ziel ist ein Leben, das ich zur Ehre Gottes lebe. Ein Leben, das ich als Diener von Jesus lebe. Ich habe dazu einfach mal eine Stelle ausgesucht aus dem Römerbrief. Hört einfach mal zu, was Gott da sagt. Was Gott uns Christen sagt. Was sollen wir tun? Wie soll unser Leben sein? Und achtet mal drauf, das sind keine gigantisch großen Sachen. Er sagt zum Beispiel im Römerbrief, eure Liebe soll frei oder sei ungeheuchelt. Also ohne Heuchelei. Wir sollen lieben ohne Heuchelei. Hasst das Böse und haltet euch fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Was bedeutet das? Wir sollen uns gegenseitig lieb haben. Wir sollen uns einladen. Wir sollen herzlich zueinander sein. Wir sollen miteinander teilen, wir sollen miteinander essen, wir sollen miteinander fröhlich sein, wir sollen einander Gutes tun. In Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor, also wir sollen die anderen ehren. Wir sollen sie loben, wenn sie etwas Gutes tun. Wir sollen uns freuen, wenn ihnen etwas gelingt. Im Eifer sollen wir nicht nachlassen, wir sollen brennend sein im Geist und wir sollen dem Herrn dienen. Wir sollen fröhlich sein in der Hoffnung. Wir sollen fröhlich sein, weil Gott uns ein ewiges Leben versprochen hat. Weil er uns ewigen Lohn versprochen hat und dann sollen wir fröhlich sein. Habt ihr euch mal überlegt, was das für ein Auftrag ist? Wir denken immer, wir müssen so 100.000 Traktate verteilen. Das ist unser Auftrag. Aber der Auftrag ist, dass wir fröhlich sein sollen in dem, was Gott uns geschenkt hat. Das ist das Zeugnis, was die Welt braucht. Dass wir fröhlich sind an unserem Gott und dass die Menschen das sehen können. In Bedrängnis sollen wir standhalten. Also wenn wir Not haben, sollen wir feststehen. Sollen wir sicher sein, dass Gott uns hält? Das ist das Zeugnis, was die Welt braucht. Seid beharrlich im Gebet, nehmt Anteil an den Nöten, übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander und trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selber für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. So viel es möglich ist an euch, haltet mit den Menschen Frieden. Also das ist so ein bisschen anders als das, was wir uns immer vorstellen, was wir tun müssten oder was wir tun wollen. Wir wollen immer große Projekte starten, wir haben Strategien und sowas. Aber Gott will unser Leben haben, unseren Alltag. Wir sollen nicht durch den Tag laufen, wie miese Peter unsere Kinder anschreien und so, aber dafür 1000 Traktate verteilen. Das ist nicht das, was wir sein sollen. Das ist auch nicht das, was die Welt verändern wird. Sondern wir sollen ganz normale Menschen sein, die mit Jesus leben und die für Jesus im Alltag leben. Wir müssen nicht die ganze Welt bekehren. Wir müssen auf unser Lebenszeugnis achten. Und dann, wenn die Hand des Herrn dann mit uns ist, das was hier im Vers 21 steht, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig. Das waren die Menschen, die Gott gebraucht hat. Dann tut Gott größere Dinge als das, was wir uns vorstellen können. Und dann geht es weiter und das schauen wir uns heute auch noch an. Und zwar, als das da passiert ist in der Gemeinde, also als die Gemeinde in Antiochia sozusagen gegründet wurde, da hört die Gemeinde in Jerusalem davon, die Verse 22 bis 26. Die Gemeinde in Jerusalem hörte davon. Sie schickte Barnabas los, der durch alle Orte bis Antiochien reisen sollte. Und der freute sich sehr, als er sah, was durch die Gnade Gottes entstanden war. Er machte allen Mut, dem Herrn mit ganzem Herzen treu zu bleiben. Denn er war ein vortrefflicher Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit festem Glauben. Und viele Menschen wurden zum Herrn geführt. Da reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Und ein ganzes Jahr lang waren sie in der Gemeinde zusammen und sie unterwiesen viele Menschen im Glauben. So kam es, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Hier ist noch ein weiterer Mensch, der reinkommt und der sich einbringt, der ein Diener dieser Gemeinde wird, der die Gemeinde hilft, diese Gemeinde aufzubauen. Und zwar ist das Barnabas, der Sohn des Trostes oder der Sohn der Ermutigung. So haben ihn die Apostel genannt. Eigentlich hieß er anders. Also der hieß nicht Barnabas, dieser vortreffliche Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit einem festen Glauben, hieß eigentlich Josef. Aber man hat ihm einen anderen Namen gegeben, weil dieser Mensch was ganz Besonderes war. Und die Frage ist, was war die besondere Superkraft sozusagen von Barnabas? Warum steht der in der Apostelgeschichte? Warum hat er so einen großartigen Dienst? Was hat er Besonderes gemacht? Und ich habe es mir dann so überlegt, was hat Barnabas Besonderes gemacht? Und dann habe ich einfach mal geschaut, wo er überall vorkommt in der Apostelgeschichte. Er kommt später nochmal vor, aber ich habe einfach mal drei Stellen genommen. Drei Stellen, und zwar die erste Stelle, wo Barnabas vorkommt, da kommt er mit seinem alten Namen vor, so machte es auch, also im Kapitel 4, so machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte und von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte. Was bedeutet, einer der andere ermutigt. Er besaß ein Grundstück und er verkaufte es und legte das Geld vor die Apostel hin. Also Barnabas hat einfach arme Leute unterstützt. Er hat gesehen, da gibt es arme Leute, ich habe was, ich verkaufe es und ich unterstütze arme Leute. Das ist mein Ding, sowas kann ich. Und das macht er. Dann gibt es eine zweite Sache, die er tut, und zwar Barnabas ist freundlich zu einem Außenseiter. Als Saulus dann nach Jerusalem kam, also das ist jetzt die Stelle, wo Saulus sich bekehrt hat, und jetzt kommt er zurück nach Jerusalem und dort hat er ja Leute ermordet und ins Gefängnis gesteckt. Die mögen den da nicht besonders. Und er kommt jetzt dahin und will in die Gemeinde und die sagen, naja, keine Ahnung, also ist irgendwie unangenehm mit dir. Und als Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich dort den Jüngern anzuschließen, aber sie alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er ein Jünger geworden war. Da nahm sich Barnabas seiner an und er brachte ihn zu den Aposteln. Barnabas ist einfach nur nett zu einem Außenseiter. Da ist jemand, der hat niemand und Barnabas ist einfach nett zu ihm. Und dann als letztes, Barnabas fördert dann Saulus. Wir haben jetzt das gehört, also da ist die Gemeinde in Antiochia, Barnabas kommt dahin und er macht da die Gemeindearbeit und dann erinnert er sich, hey, da gibt es doch noch Saulus. Um den habe ich mich mal gekümmert. So ein junger Mann oder jünger vielleicht als ich, der kennt sich gut in der Bibel aus und der ist ja Christ. Ich suche den. Und er hat ihn gesucht und hat ihn nach Antiochia gebracht, hat ihn einfach gefördert, hat sich um ihn ein bisschen gekümmert, damit der Saulus Anschluss findet in einer Gemeinde, hat einfach da geschaut, dass das Saulus gut geht. Wisst ihr, und ich habe mir so überlegt, ich meine, wenn wir das so lesen, dann wissen wir, okay, das ist Paulus, der große Paulus und um den hat er sich gekümmert und dann denken wir, das war was ganz Besonderes. Schaut mal, es gibt so viele Menschen, die wir kennen, die haben auch niemanden. Und was hat Barnabas gemacht? Der hat ja nichts Besonderes gemacht. Der war einfach nur nett zu dem, der niemanden hatte. Barnabas sieht gar nicht so aus, als ob er eine besondere Superkraft hat. Aber trotzdem, seine kleinen Dinge, die er getan hat, die bewirken Unglaubliches. Durch seinen Dienst hat Gott den gewaltigen Apostel Paulus geformt. Also der Apostel Paulus, der sozusagen die ganze Welt verändert hat. Für sich betrachtet, ist das alles nichts Besonderes. Das sind alles Sachen, die können wir, also du und ich, die können wir auch machen. Also jeden Tag haben wir tausendmal die Gelegenheit dazu, Gott schenkt uns solche Leute, irgendwelche armen Leute, denen wir helfen können oder jemand, der außen steht, niemanden hat, der vielleicht Hilfe braucht. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Vielleicht kannst du mit Geld jemandem helfen, vielleicht kannst du zu jemandem kommen, auf der Baustelle ein bisschen arbeiten, keine Ahnung, denen helfen, Holz zu hacken, denen was zu essen kochen, wenn die krank sind oder wenn die ein Kind bekommen haben, Essen machen und so. Das sind alles so kleine Sachen. Aber das sind so kleine Barnabas-Sachen. Das sind so kleine Puzzlestücke. Das Schöne ist, wenn wir diese Dinge zu Gottes Ehre tun, dann kann Gott seine Hand dazu tun und dann macht er was daraus. Wir brauchen nichts Gigantisches zu machen. Wir müssen einfach nur im Alltag so sein wie Barnabas, die kleinen Gelegenheiten, die wir haben, einfach mal nutzen. Und dann wird unser Leben ein Wohlgeruch zur Ehre Gottes sein. Wisst ihr, ich habe mir das so vorgestellt, wir würden das ja auch nicht auf der Gemeindestunde oder wir würden ja auch nicht auf diesem Gemeindefest dann erzählen, hey Leute, jetzt kommt der Barnabas nach vorne und dann würde Barnabas kommen und sagen, ja, also ich habe auch, letzte Woche war ich nett zu einem, also der war früher ein Mörder und ich bin einfach nett zu dem. Das würden wir nicht erzählen, weil es wäre nichts Besonderes in unseren Augen. Aber es ist was Besonderes geworden, weil Gott daraus was Besonderes gemacht hat. Eine Kleinigkeit, die Barnabas aus Liebe zu Saulus und aus Liebe für Christus gemacht hat. Wir haben immer das Gefühl oder wir schauen immer auf die großen Dinge. Wir wollen immer Großes erreichen, wir wollen die Welt bewegen und wir überlegen uns Strategien. Aber wir sind nur zu einem aufgerufen. Wir sind aufgerufen, Jesus treu zu sein. Wir sind aufgerufen, für Jesus zu leben. Und Jesus macht den Rest. Wir müssen nicht der Apostel Paulus sein, der die Welt missioniert, aber jeder von uns kann Barnabas sein, der sein kleines Leben einsetzt für Gott und wo Gott was Großes draus macht. Ich erinnere mich an meinen Vater, der hat es erzählt, und zwar als er in der Sowjetunion noch ein Jugendlicher war, musste er ins Militär gehen und da war er dann 2 Jahre, also das war damals so. Und als er zurückkam, wollte er nicht mehr in seine alte Gemeinde zurück. Die war sehr klein und war ein bisschen seltsam. Aber er hat sich nicht getraut, in die Nachbargemeinde zu gehen. Er sagt, ich habe mich einfach nicht so richtig getraut. Ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Wie soll ich das anstellen? Auch mich taufen lassen oder nicht? Er hat gesagt, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und bis ihn einfach ein Freund gepackt hat. Der Freund war in der Gemeinde. Der hat ihn gepackt, hat gesagt, hey du, ich weiß zwar auch nicht, was ich dir sagen soll. Ich kenne mich nicht so aus. Ich kann dir nicht so richtig helfen. Aber hey, ich kenne einen von den Pastoren. Und er hat ihn einfach dahin geschleppt, hat gesagt, hier, das ist der Eduard. Hier, das ist der Pastor. Sag du dem irgendwas. Und der hat ihm geholfen. Also der hat nichts Besonderes gemacht. Er hat ihn einfach dahin geschleppt. Aber da wurde ihm geholfen und dann hat er sich taufen lassen, kam in die Gemeinde und für mich ist das ein riesiges, das hat meine ganze Welt verändert. Deswegen ist mein Vater gläubig, weil jemand ihn dahin geschleppt hat. Der wusste gar nicht, was er sagen soll. Der hat ihn einfach nur an die richtige Stelle geschleppt. Das ist eine kleine Sache, die Großes bewirkt hat. Für meinen Vater hat es das Leben verändert. Oder ein Freund aus Günzburg, dem hat jemand auf dem Konzert eine Bibel in die Hand gedrückt. Der kannte gar nichts von Jesus, nichts. Und jemand hat ihm eine Bibel gegeben und der hat angefangen, darin zu lesen und das hat sein Leben verändert. Mein Freund hat Teenies eingeladen zum Fußball gucken. Der mochte selber Fußball und der wusste, dass die Jungs das auch unbedingt wollen. Und da hat er gesagt, hey, wenn ihr schon schaut, dann schaut halt bei mir. Kommt vorbei, wir treffen uns, danach reden wir noch ein bisschen, wir lesen noch was in der Bibel. Und die sind dann alle Bayern-Fans gewesen, also das stört vielleicht manche von hier. Aber die sind auch Nachfolger von Jesus geworden. Also viele von denen, mit denen er sich getroffen hat, die er eingeladen hat, die sind gläubig geworden. Das war nichts Besonderes. Der Heilige Geist will unser Leben gebrauchen. Der will dich gebrauchen. Und wir müssen unsere Perspektive ändern. Uns sind oft die Menschen um uns herum egal. Wir wollen was Großes tun. Aber die Menschen, die um uns herum sind, die sind unsere Aufgabe. Die kleinen Dinge, die wir tun können. Wir denken, ja, wenn ich nur hier als Missionar wohin gehen könnte, dann könnte ich auch Gott dienen. Nein, aber das ist nicht. Wir müssen auf die Dinge schauen, die Gott uns gegeben hat in unserem Leben. Im Alltag auf Jesus schauen. Und so wurde die Gemeinde gebaut. So ist die Gemeinde in Antiochia gebaut worden. Also wenn wir uns das vorstellen, die Gemeinde in Antiochia, das Zentrum von Weltmission. Die Heimatgemeinde von Paulus, die Paulus ausgesandt hat auf seine Missionsreisen, die sozusagen das Römische Reich komplett auf den Kopf gestellt haben. Diese Gemeinde, die ist entstanden durch genau solche Leute wie du und ich. Und das soll uns Mut machen. Das soll uns nicht unter Druck setzen, sondern das soll uns das Leben erleichtern. Wir müssen nichts Großes erreichen, sondern wir müssen einfach nur solche Leute sein wie Barnabas, die im Alltag für Jesus leben. Es wird nächstes Mal noch einmal um diese Gemeinde gehen, um die Gemeinde in Antiochia. Dann schließen wir das 11. Kapitel ab und dann schließen wir auch diese ganze Geheimnisgeschichte ab. Und ich hoffe, dass das dann bei euch drin ist. Also, dass ihr das dann wir haben das ja jetzt oft genug gemacht, dass ihr jetzt wisst, das ist das Zentrum der Apostelgeschichte. Hier hat sich alles geändert. Und ich bete, dass Gott auch aus uns so eine Gemeinde macht, immer mehr so eine Gemeinde, wie die in Antiochia war. Ich würde euch bitten, dass ihr aufsteht, dann bete ich noch und danach können wir zur Gebetszeit übergehen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dir genug sind, dass unser kleines Leben dir genug ist, dass unsere kleine Kraft dir genug ist, dass du in den Schwachen mächtig bist. Ich danke dir dafür, dass du uns annimmst, so wie wir sind und dass du für uns große Werke vorbereitet hast. Nicht große Werke in den Augen der Welt, sondern große Werke in deinem Reich. Dass du uns einsetzt, um ein Puzzlestück zu sein, um ein großes, schönes Bild zu zeichnen. Und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde segnest, dass wir alle unseren kleinen Puzzleplatz einnehmen und damit du ein schönes Bild daraus zeichnen kannst. Dass Menschen hier zum Glauben kommen, dass Menschen dir hier begegnen, dass wir Menschen vor dich schleppen und im Gebet vor dich tragen. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Ich bitte dich, dass du uns eine Liebe schenkst für die Menschen um uns herum, dass du uns Liebe schenkst zu dir und dass wir uns an dir festhalten. Bitte segne uns. Amen.